Ja, wir haben gestern Abend versucht, uns bewusst zu machen, worauf der Herr das Schwergewicht legt in seiner ersten Königsrede. Er spricht vom Charakter derer, die zu seinem Reich gehören. Es ist also wichtiger, dass wir so sind, wie der Herr will, als dass wir vieles tun. Also zuerst, wie wir sind, ist das Entscheidende. Und er umschreibt den Charakter der Untertanen seines Reiches mit 8 Seligpreisungen, 8 Eigenschaften also. Und wir haben gesehen, diese Eigenschaften finden sich zuerst im Leben des Herrn selbst. Er, der König seines Reiches, ist selbst so, wie er von seinen Untertanen fordert. Wir haben dann auch gesehen, dass diese Eigenschaften, sie beschreiben eine jede unsere Beziehung, unser Verhältnis zu Gott oder zum Nächsten. Und darin sind die, die diesem Herrn und seinem Reich gehören, eben anders. Anders, als wir von Natur sind. Anders als die Väter, anders als die Schriftgelehrten, anders als die Heiden, anders als die Zöllner. Wir müssen uns unterscheiden von den natürlichen Menschen. Dadurch und darin werden wir zu einem Zeugnis, zu Licht und zu Salz. Darin unterscheiden wir uns von einem verdrehten und verkehrten Geschlecht. Hier also diese Beziehungen, die durch die 8 Seligpreisungen ausgedrückt werden. Beziehung zu Gott, wir sind arm vor Gott und wir sind bekümmert unserer Sünde wegen vor Gott. Da geht es also zweimal um unser rechtes Verhältnis zu Gott. Und daraus ergibt sich das Dritte, und da sind wir gestern stehen geblieben. Das macht uns gegenüber den Menschen sanftmütig. Das macht uns freundlich gegenüber den Menschen. Das macht uns auch in dieser Sache dem König dieses Reiches gleich. Der Herr sagt von sich, dass er sanftmütig ist. Er sagt das im Matthäusevangelium im Kapitel 11, im Vers 29. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig. Paulus spricht von der Sanftmut und Gelindigkeit des Christus. 2. Korinther 10, Vers 1. So ist Christus. Und wenn wir nicht sanftmütig sind, dann gleichen wir dem Herrn nicht. Und dann sind wir nicht ein Zeugnis, dann sind wir kein Licht. Nun wollen wir uns dem vierten zuwenden, der vierten Seligpreisung. Matthäus 5, Vers 6. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Ja, hier lernen wir, dass wir uns nicht damit begnügen dürfen, uns als hilflos und Unfähige zu sehen, eben als Bettler, die nichts vermögen und die nichts haben. Es genügt auch nicht, dass wir Leid tragen über unsere Sünden, sondern das sind erste Schritte, um uns zum Nächsten zu führen. Wir müssen danach trachten, dass wir so werden, wie der Herr uns haben will. Und das wird hier so umschrieben, nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Das heißt, so werden wiederum wie Gott ist. Wir sollen also nicht bloß die Sünde verurteilen, sondern dann der Heiligkeit nachjagen, so können wir es auch sagen. Und es ist so, wenn wir gesund sind, wenn es gut um uns steht, dann werden wir nach Gerechtigkeit hungern. Dann werden wir diesen Hunger immer wieder haben, danach hungern, dem Herrn ähnlicher zu werden. Danach hungern, dass Gottes Gerechtigkeit, dass seine Sache, sein Wille an uns, in uns und durch uns geschehen kann. Hunger, Durst, es gibt kaum ein Verlangen, das stärker ist als Hunger und Durst. Nun, die wenigsten von uns haben solche Zeiten erlebt, wo einfach zu wenig zu essen da war. Aber wer es erlebt hat, der weiß, wie es ist. Man träumt nachts von Brot, man erwacht am Morgen, der Magen ist leer. Immer wieder denkt man darüber nach, wie es ist. Die Gedanken werden geradezu davon beschlagnahmt. Und noch schlimmer ist es, wenn wir Durst haben, nicht zu trinken bekommen. Einmal ist es mir passiert, dass ich wirklich dachte, also jetzt halte ich es nicht mehr aus. Ich war damals unterwegs mit einem Freund in Pakistan. Wir sind marschiert, mussten marschieren, eine Wüstenregion durchquert. Und wir warteten einfach auf einen Transport und so. Pro Tag sind da 2 oder 3 Laster und ein Bus durchgefahren. Und so sind wir einfach marschiert und marschiert und marschiert und es war heiß und wir hatten Durst. Und dann sahen wir so eine Art Parkplatz, also Parkplatz, einfach ein Platz, wo ein Auto halten konnte, ein Unterstand, da wo solche Chauffeure halten und Wasser trinken und sich einen Tee kochen lassen. Da waren 2 Männer da, hatten so eine kleine Teeküche. Kamen wir dahin und dann fragten wir, ob wir Wasser haben können. Und dann fragten uns diese beiden Männer dort, das ist dort üblich in diesem Land, dass man fragt, Adlokone, wer seid ihr? Dann wollen sie wissen, was man für eine Religion hat. Und sagen wir, sind Christen. Dann haben sie uns weitergeschickt. Durst ist wirklich furchtbar. Und wenn man Durst hat, dann will man nur eins. Dann will man Wasser. Dann will man zu trinken. Dann ist man mit nichts anderem zufrieden. Einem Dürstenden können wir anbieten, was ihn sonst interessiert. Vielleicht bist du ein Büchernarr, aber dann interessiert dich kein Buch mehr. Dann willst du Wasser. Und so wird uns hier deutlich, dass das eine Leidenschaft bei uns sein müsste, die alles andere verdrängt. Eine Leidenschaft nach Gott, nach seinem Wesen, so zu sein und so zu leben, wie er will. Durst und Hunger nach Gott und nach seiner Gerechtigkeit. Nun, man hat nicht immer Hunger und Durst, aber Hunger und Durst stellt sich immer wieder von selbst ein. Das ist eine Sache der Natur. Und so ist es eigentlich auch mit der neuen Natur. Sie dürstet nach Gott und nach seiner Gerechtigkeit. Und selig ist, wer solchen Durst hat. Und selig ist, wer nach dieser Gerechtigkeit beständig trachtet. Und das zeigt uns auch, dass wir nie genug davon haben. Wir sind nie in dem Sinn vollkommen, dass wir sagen können, jetzt haben wir es erreicht. In Christus, ja, sind wir vollkommen. Aber gleichzeitig sagen wir mit dem Apostel Paulus, nicht, dass ich es erlangt habe, ergriffen habe, ich jage ihm aber auch nach. Da sehen wir also beim Apostel Paulus dieses beständige Trachten danach, dieses Jagen nach Heiligkeit, nach Gerechtigkeit. Das können wir auf sehr vieles anwenden. Wir können das anwenden auf unser persönliches Leben. Und ich frage mich, ob wir mit Ernst auch im Stillen vor Gott so beten, wie wir oft gemeinschaftlich beten, auch in Liedern zum Ausdruck bringen, dass wir den Herrn bitten, Herr, wirk an mir, Herr, verändere mich, dass ich dir ähnlicher werde. Wirk auch heute an mir, dass ich heute lerne, dass ich heute in der Sache lerne, geduldig zu sein, warten zu können, demütig zu sein, wahrhaftig zu sein, ehrlich zu sein, was es auch ist. Ja, selig sind wir, wenn wir nach dieser Gerechtigkeit hungern und dürsten. Man hungert und dürstet nach einer Sache, die man nicht hat. Das ist also das Gegenteil von Selbstgerechtigkeit. Der Selbstgerechte, der ist zufrieden mit sich selbst. Der meint, er sei schon in Ordnung. Da müsse nicht groß was anders werden. Er sei eigentlich ganz proper. Das ist der Selbstgerechte. Nun, wir sind von Natur alle selbstgerecht. Also unser Problem ist nicht, dass wir gar keine Gerechtigkeit haben. Wir haben nämlich eine, aber eine falsche. Selbstgerechtigkeit. Von Natur sind wir alle ohne Ausnahme selbstgerecht. Ohne Ausnahme. Und da gibt es keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern, Männer und Frauen, genau gleich. Kein Unterschied in den Altersstufen. Kinder schon. Selbstgerecht. Mit welcher Entrüstung und Empörung Kinder irgendwelche Beschuldigungen von sich weisen. Das merkt man schon sehr bald. Ganz verwunderlich. Also wir sind so selbstgerecht. Erwachsene genau gleich. Man braucht nur die Zeitung aufzuschlagen. Die Zeitungen, die Medien sind jeden Tag voll davon, von Leuten, die alle immer Recht haben. Alle Politiker haben Recht, ihre Partei hat immer Recht, alles, was sie tun, ist Recht. Vor allem sind immer die anderen, immer. Auch unter Völkern, alle haben immer Recht, die anderen sind immer die Bösen. Ja, das wäre einmal etwas, wenn jemand aufstehen würde in irgendeinem politischen Forum und dass er sein Versagen, seine Schuld, seine Verkehrtheiten beklagen würde und die anderen bitten würde, lehrt mich doch, bringt es mir bei, wie ich es richtig machen könnte. Noch nie passiert. Aber jetzt, wenn wir einmal ein wenig uns selbst beachten, dann fällt uns auf, dass wir uns als Christen oft genau gleich benehmen. Die gleiche moralische Entrüstung, die gleiche Art zu argumentieren, um zu zeigen, wir sind recht. Und der Bruder oder die Schwester ist im Irrtum. Wir sind oft genau gleich beleidigt, beharren gleich und unnachgiebig auf unserem Recht und benehmen uns genau gleich wie die Heiden. Dann sind wir weltlich. Das ist auch Weltlichkeit. Wir denken meistens, Weltlichkeit habe etwas zu tun mit den Orten, die man aufsucht oder nicht aufsucht und mit der Kleidung, die man anhat. Hat auch irgendetwas damit zu tun. Aber hier geht es an das Herz der Sache. Wir müssen einfach anders werden als die Welt. Anders als die Heiden. Anders als sie von Natur aus sind. Selig sind wir, wenn wir nicht unsere eigene Gerechtigkeit beständig verteidigen und vor den anderen behaupten müssen, sondern wenn wir nach Gottes Gerechtigkeit hungern und dürsten. Und tun wir das, dann tun wir es, weil wir wissen, dass es uns genau an dem mangelt. Man hungert und dürstet ja nach dem, was man nicht hat, was man aber unbedingt braucht. Während wir von solchem Verlangen nach Gottes Gerechtigkeit erfüllt, dann wären wir auch nicht immer so pikiert, wenn jemand uns einmal tadelt. Aber genau dieser Umstand, dass wir es kaum vertragen, dass jemand uns tadelt, beweist, wir lieben unsere eigene Gerechtigkeit. Und verteidigen sie reflexartig und oft sehr wild, wie eine fauchende Katze. Sind wir selbstgerecht oder wenn wir nicht nach Gottes Gerechtigkeit hungern und dürsten, dann eben, weil wir denken, wir seien schon in Ordnung. Und das hat auch Einfluss auf unser ganzes Verhältnis zur Gemeinde, zu den Geschwistern. Dann kommt man in die Zusammenkünfte oder geht in die Gemeinde, wo man ist, und erwartet beständig von den anderen etwas. Das müsste doch so sein und das müsste so sein und ich bekomme viel zu wenig Zuwendung und ich bekomme das nicht, was ich eigentlich bräuchte. Dann hat man immer nur Forderungen an die anderen. Weil man eben meint, man sei schon in Ordnung. Ich muss mich nicht verändern, die anderen, die müssen sich alle verändern. Und ich bekomme einfach nicht das, was ich brauche. Und dann hat man immer Forderungen und merkt nicht, dass man dabei die ganze Zeit sündigt. Wir tun dann die ganze Zeit Dinge, die der Herr uns gar nie gelehrt hat. Der Herr hat uns nicht gelehrt, von den Geschwistern beständig zu fordern, dass sie uns endlich geben, was sie uns schulden. Oder von der Gemeinde zu fordern, dass sie das liefert und bringt, was ich brauche. Was haben wir denn vom Herrn gelernt? Und was haben wir von den Aposteln gelernt? Wir haben doch gelernt, dass wir dienen. Dass wir fragen, wo kann ich dem Bruder, der Schwester dienen? Wo ist jemand in Not? Wo hat jemand Mangel? Wo kann ich jemandem helfen? Wo kann ich trösten? Wo kann ich stärken? Das befiehlt uns doch der Herr, so zu fragen. Es ist in der Ehe auch so. Eheleute, wenn sie immer darauf beharren, dass der Ehepartner das gibt und das auslebt, was seine Pflicht ist, und immer fordern, du musst so und so sein, dann werden sie bald nicht mehr in Frieden zusammenleben können. Es kam einmal ein Bruder, der ist ungefähr 10 Jahre älter als ich, liegt einige Jahre zurück, kam einmal zu mir, hatte Schwierigkeiten, also war nicht aus unserer Gemeinde, wahrscheinlich hat er darum sich an mich gewandt und sagte, er habe ein Problem. Das Problem sei seine Ehe und das Problem sei seine Frau. Dann hat er erzählt, ausführlich erzählt und das auch sehr gut begründet, alles biblisch belegt, dass seine Frau einfach nicht so sei, wie sie sein müsste. Sie sei ihm einfach nicht untertan. Eine Frau muss mir untertan sein. Und das war alles sehr einleuchtend, was er sagte. Ich habe meistens auch so genickt und so. Und dann wollte natürlich die Frau auch mit mir reden. Und dann habe ich die Frau aufgesucht und sie hat mir gleich ausführlich und genau gleich einleuchtend hat sie erzählt, ja, sie hat ein Problem, ihre Ehe sei schwierig, das Problem sei ihr Mann. Und sie hat auch Bibelstellen angeführt und gesagt, mein Mann macht einfach nicht das, was hier steht. Er müsste mich einfach mehr lieben. Und ich habe nachher wieder mit dem Mann gesprochen und dann hat es bei ihm wirklich Klick gemacht. Dann hat er das mit einem Mal gemerkt, dass es ja gar nicht seine Sache ist, immer darauf zu achten, was der andere alles nicht mache und leiste und bringe, was er sollte. Das hat uns Gott nie befohlen, nie, nie. Er hat uns befohlen, das zu tun, was er uns aufträgt und in der Ehe heißt das, er hat dem Ehemann gesagt, liebe deine Frau. Liebe deine Frau. 3-mal, 4-mal hintereinander steht das im Epheserbrief, Kolosserbrief steht es wieder. Liebe deine Frau, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Der Herr sagt dir gar nicht, du müsstest deiner Frau immer hinter ihr her sein und ihr sagen, du musst mir untertan sein. Der Herr sagt dir, liebe deine Frau. Und als er das kapierte, da hat sich in der Ehe wirklich etwas verändert. Das sind jetzt bald 20 Jahre her. 15 Jahre, zwischen 15 und 20 Jahren her. Die beiden sind immer noch zusammen. Sie waren daran, sich scheiden zu lassen. Und unter Christen geschieht das so häufig. Wenn wir Forderungen in unseren Herzen haben, alles richtige Forderungen, steht ja alles in der Bibel, steht ja geschrieben, und darum meine, wir hätten ein Recht darauf, immer das zu fordern und vergessen, dass der Herr zuerst zu mir spricht. Dann sind wir eben selbstgerecht. Dann meinen wir, wir seien in Ordnung, die anderen müssen sich verändern. Und damit können wir der Gemeinde zur Belastung, zum Problem, zur Gefahr werden. Und wenn wir alle so sind, dann werden wir bald nicht mehr als Gemeinde zusammenleben können. Etwas, das man ziemlich häufig hört, ist, dass jemand sagt, ich nehme Anstoß an diesem oder an jenem. Und dann kann man ja auch auf Bibelverse verweisen. In Römer 14, da steht das tatsächlich, in Römer 14, im Vers 13, Lasst uns nun nicht mehr einander richten, sondern richtet vielmehr dieses, dem Bruder nicht einen Anstoß oder ein Ärgernis zu geben. Und dann 1. Korinther 8, Vers 9. Seht aber zu, dass nicht etwa dieses euer Recht den Schwachen zum Anstoß werde. Ja, wir sollen also nicht Anstoß erregen. Und diesen Vers kann ich jetzt nehmen und nachher sagen, das ist mir ein Anstoß, was hier in der Gemeinde geschieht. Und damit kann man eine Gemeinde fast erpressen und sie dazu bringen, dass sie genau auf meine Wünsche eingehen müssen. Es ist mir ein Anstoß, wenn man am Sonntagvormittag Klavierspiel zu anbieten. Ist mir ein Anstoß. Und nachher meint man, jetzt müssen alle, weil man ja keinen Anstoß bereiten darf, auf meine Wünsche und Erwartungen eingehen. Dann haben wir wieder die Sache umgekehrt. Nein, ich muss zusehen, dass ich anderen nicht ein Anstoß bin. Ich darf nicht herumlaufen und überall sehen, wo ist der mir ein Anstoß und ihm sagen, du bist mir ein Anstoß. Du musst aufhören, mir ein Anstoß zu sein. Wir merken selbst, wie häufig wir genau so denken und manchmal auch so reden und manchmal auch so urteilen. Und das ist, weil wir selbstgerecht sind. Dann sehen wir uns als richtig an, so wie ich bin, ist in Ordnung, so muss es sein. An mir muss sich nichts ändern, die anderen müssen sich alle ändern. Und zwar so, wie ich es denke. Das ist Selbstgerechtigkeit. Ja, es ist einer der stärksten Instinkte des Menschen, ist sein Verlangen, Recht zu bekommen. Ich kann mich erinnern an eine Schwester, die macht in einer Gemeinde ziemlich viel Mühe, es war nicht in unserer Gemeinde, aber ich wurde dann auch gebeten, hier irgendwie zu helfen, habe dann ein Gespräch auch gehabt mit dieser Schwester und das Ergebnis dieses ganzen Abends, wo wir zu zweit mit ihr zusammen redeten, war, dass diese Schwester sagte, ich will Gerechtigkeit. Sie war bald nicht mehr dort in dieser Gemeinde. Sie forderte für sich, ich will Gerechtigkeit. Ihre Gerechtigkeit musste anerkannt werden. Man hat mir Unrecht getan, ich will Gerechtigkeit. Ja, dieser Instinkt ist menschlich. Das ist dem Menschen eingegeben, dass er Gerechtigkeit will. Das hängt mit seiner hohen Bestimmung zusammen. Er ist im Bild Gottes erschaffen. Das Problem ist nur, dass dieses Verlangen nach Gerechtigkeit ist durch die Sünde verbogen worden. Und darum trachten wir immer nach unserer Gerechtigkeit, statt nach Gottes Gerechtigkeit. Und der Herr sagt, selig sind die nach Gottes Gerechtigkeit hungern und dürsten. Also etwas, das ganz anders ist, als unsere Natur. Wir müssen anders werden. Und darauf folgt auf diese Seligpreisung die fünfte, selig sind die Barmherzigen. Wenn wir nach Gottes Gerechtigkeit trachten, doch weil wir merken, dass bei uns so viel mangelt. Und wenn wir erkennen, wie viel bei uns mangelt, dann werden wir mit den Geschwistern barmherzig. Wer aber selbst gerecht ist, wer meint, er sei schon in Ordnung. Er müsse sich nicht verändern. Und nicht Gottes Angesicht sucht, Gottes Hilfe sucht, der wird unbarmherzig. Der ärgert sich immer an den Fehlern anderer, kann anderen kaum verzeihen, hält es ihnen vor, kann es ihnen nicht vergessen. Die Korinther waren ja bekanntlich ziemlich streitsüchtige Leute. Die hatten Parteiungen, die haben sich gegenseitig vor Gerichte geschleppt, sich gegenseitig angeklagt. Paulus sagt von ihnen in 1. Korinther 4, Vers 8, ihr seid schon gesättigt. Die hatten keinen Hunger nach Gott und nach seiner Gerechtigkeit. Und das zeigte sich genau darin. Sie waren im Umgang miteinander unbarmherzig. Haben sich nicht verziehen. Besserwisserisch, von sich eingenommen, streitsüchtig. Gott aber ist barmherzig. Gott ist barmherzig. Epheser 2, Vers 4 sagt, er ist reich an Barmherzigkeit. So ist Gott. Jakobus 5, Vers 11 sagt, der Herr ist voll innigen Mitgefühls und barmherzig. Das steht dort im Zusammenhang mit dem Ergehen Hiobs. Das wird dort sehr schön deutlich. Gott ist barmherzig. Alle waren unbarmherzig mit Hiob, alle. Nur Gott nicht. Gott ist barmherzig. David wusste das auch. Er wollte nicht in der Menschen Hände fallen, sondern in Gottes Hände fallen, denn Gottes Erbarmungen sind groß. Gott ist barmherzig, so ist Gott. Und darum müssen wir auch Barmherzigkeit lernen. Wir müssen werden wie er, wie unser Herr. Die Untertanen des Reiches sind ihrem Herrn gleich. Barmherzigkeit, das ist eine göttliche Regung gegenüber Schuld, gegenüber Schwachheit, gegenüber Unvermögen. Eine göttliche Regung gegenüber Schuld, Schwachheit und Unvermögen. Gott ist unseren Vergehungen gegenüber barmherzig. Psalm 78, Vers 38. Er aber war barmherzig, er vergab die Ungerechtigkeit und verderbte sie nicht. Und weil er barmherzig ist, gedenkt er unserer Sünde nicht. Er vergibt und vergisst, er ist barmherzig. Ich will ihrer Sünde nie mehr gedenken. Hebräer 8 und Hebräer 10, zweimal steht es im Hebräerbrief. Aber wie oft sind wir unbarmherzig? Obwohl der Herr uns gesagt hat, er hat es uns sogar gesagt, uns sogar befohlen, ihr sollt barmherzig sein, wie euer Vater barmherzig ist. Lukas 6, 36. Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Aber meistens ist es so, dass wir sehr fordernd sind gegenüber anderen, sind sehr schnell empört, wir schimpfen, wenn Geschwister das nicht leisten, was sie von ihnen erwarten. Wir merken uns Versagen anderer sehr gut, vergessen es auch nicht so schnell und bei passender Gelegenheit holen wir Sachen wieder hervor. Das ist unbarmherzig. Und wenn wir so sind und uns so benehmen, dann benehmen wir uns wie die Heiden. Die machen das genauso. Die nützen die Schwächen anderer aus für ihre Zwecke. Tischen sie ihnen auf. Setzen sie damit unter Druck. Die nützen das aus. Und wenn wir das auch so tun, dann sind wir wie die Heiden. Dann können wir ein ganz bibeltreues Bekenntnis haben, aber leben wie die Heiden. Ich kenne einen Mann in der Schweiz, ich bin jedes Jahr bei ihm in seinem Freizeithaus im Kanton Graubünden, heißt Ruhe die Schnelle. Und er führt dieses Freizeitheim schon seit über 25 Jahren. Und er sagt einmal, als er so über dieses Glaubenswerk berichtete, von den Mitarbeitern, von vielem, was sie dort erlebten, Freizeiten, die dort durchgeführt worden waren. Und dann hat er einmal so Dias gezeigt, auch die Mitarbeiter vorgestellt und von allen ein bisschen etwas erzählt. Und dann sagte er, ja, die meisten denken, das müsse ganz einfach und schön sein, so in einem Haus zusammenarbeiten, alles nur Gläubige. Und dann sagte er, es ist nicht leicht, in diesem Haus zusammenzuleben und zusammenzuarbeiten. Wisst ihr warum? Hier sind lauter Leute, die genau wissen, wie der andere sich zu verhalten hat. Das ist genau das. Wir wissen ganz genau, wie die anderen sein sollen. Und wenn sie nicht so sind, dann sind sie einfach unbarmherzig. Verzeihen es ihnen kaum. Empören uns. Können es nicht begreifen. Wie kann man nur? Verwerfen die Hände. Und vergessen dabei, ja, was vergessen wir dabei? Wie barmherzig Gott uns gegenüber ist. Wir sind ja wirklich wie die Bettler. wirklich wie die Bettler. Wir haben nichts, wir vermögen nichts. Gott hat sich unser erbarmt. Aber wir vergessen es einfach und sind so anders als unser Herr gegenüber Geschwistern. So fordernd. Barmherzigkeit, das bedeutet auch, dass wir Nachsicht üben. Man muss nicht jede Sünde zu einem Zuchtfall deklarieren. Wirklich nicht. Es gibt Dinge, die müssen wirklich ans Licht, müssen bekannt werden, ausgeräumt werden. Selbstverständlich. Aber bedenken wir, wie der Herr Nachsicht übt. In unserem Leben Nachsicht geübt hat. Manchmal ergreift einen ja dieser Gedanke neu, wie Gott uns schonte, wenn ich daran denke, ich war 22, als ich die Knie vor dem Sohn Gottes beugte. So lange hat er Nachsicht mit mir gehabt, hätte mich die ganze Zeit in die Hölle werfen können. Mir einfach das Leben nehmen können. Und ich wäre in die Hölle gefahren. Hat einfach Nachsicht. So ist Gott. So barmherzig. Und denken wir an all die Jahre, da wir Christen sein dürfen. Jetzt, wo wir eigentlich nicht nur Ursache haben, aus Dankbarkeit und auch aus Erkenntnis, wer der Herr ist, ihm zu dienen, treu ihm zu dienen. Wir sind auch befähigt, ihm zu dienen. Er hat uns alle Hilfe gegeben, alle Mittel, sein Wort, seinen Geist, die Gemeinschaft der Heiligen, alles. Und wenn wir bedenken, wie wir trotzdem versagen. Und er ist einfach barmherzig. Er verstößt uns nicht deswegen. Er sagt uns deswegen nicht, komm du mir nicht schon wieder. Und darum brauchen auch wir nicht jeden Fehltritt von Brüdern gleich ans Licht zu zerren. Muss nicht sein. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir 1. Petrus 4, Vers 8 folgendermaßen lesen. 1. Petrus 4, Vers 8. Die Liebe deckt in Ausnahmefällen einmal eine Sünde zu. Aber so handeln wir meistens. Hier steht tatsächlich, die Liebe deckt eine Menge von Sünden. Das zeigt, dass wir sehr viel Barmherzigkeit und Nachsicht üben können. Aber natürlich, ich will nicht die andere Seite verschweigen. Natürlich sagt der Herr, wenn ein Bruder sündigt, dann muss er zu ihm hingehen, versuchen ihn zu überführen. Und es gibt Gemeindezucht und Gemeindezucht muss auch sein. In bestimmten Fällen. Aber das ist uns meistens klar genug. Aber dass solche Dinge eben auch im Neuen Testament stehen, das vergessen wir leicht. Und ich will ein Beispiel des Apostels Paulus zeigen, anhand dessen wir schön sehen können, wie er tatsächlich einfach Nachsicht üben konnte und Dinge ganz einfach sagen könnte, vergessen wir es. Der Herr rechnet es ihnen nicht zu. 2. Timotheus 4. 2. Timotheus 4. Verse 14 bis 16. Hier spricht Paulus von zwei verschiedenen Sünden, die geschehen waren. Alexander der Schmied hat mir viel Böses erzeigt, der Herr wird ihm vergelten. Nach seinen Werken vor ihm hüt auch du dich, denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Bei meiner ersten Verantwortung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich, es werde ihnen nicht zugerechnet. Wenn jemand wie Alexander der Schmied da ist, der beharrlich Böses tut, beharrlich viel Böses, nicht einfach einmal versagt aus Unachtsamkeit oder in einer schwachen Stunde, sondern beharrlich und auch sich nicht zurechtbringen lässt, er hat unseren Worten sehr widerstanden, verschiedene versucht, mit ihm zu reden, hat nichts genützt. Dann muss man so reagieren wie hier Paulus. Er sagt, der Herr wird ihm vergelten. Also nicht Paulus, ich räche mich an ihm. Nein, der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken und er warnt sogar vor ihm. Hüte dich vor ihm. Ist einfach ein gefährlicher Mann. Dann ein anderes Beispiel, Vers 16. Bei meiner ersten Verantwortung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen nicht zugerechnet. Das war natürlich, das war ganz schäbig. Wenn wir bedenken, in welcher Lage Paulus war, und da stand er vor Gericht und musste sich wegen seines Bekenntnisses verantworten, einfach weil er Christ war. Inzwischen war das Christentum zur verbotenen Religion erklärt worden durch Kaiser Nero. Und da, wo er Hilfe und Beistand am meisten nötig gehabt hätte, haben die Brüder ihn einfach sitzen lassen. Das war wirklich ganz schäbig. Man könnte sagen, eine Gemeinheit. Aber Paulus wusste sehr wohl, sie taten das nicht berechnend. Das war nicht berechnende Bosheit. Das war ganz einfach Schwachheit. Als es brenzlig wurde, mit einem Mal hatten die Angst und haben sich abgesetzt. Und hier sehen wir, dass Paulus einfach barmherzig ist. Der Herr rechne es ihnen nicht so. Sünde aus Schwachheit. Da können wir wirklich sehr viel übersehen. Wir brauchen nicht immer alles aufzugreifen und zum anderen hingehen und sagen, du, ich habe mit dir noch eine offene Rechnung, damals hast du das einmal gemacht. Wir können vieles, auch wenn er es vergessen hat und gar nicht mehr daran denkt, dass er sich vielleicht einmal an mir verschuldigt hat. Wir können vieles einfach vor dem Herrn ablegen, vergessen, wirklich vergessen. Und wisst ihr, was passiert? Das Wunderbare. Nicht in dem Sinn, dass wir vergessen, dass wir gar nicht wissen, dass es je passiert ist, aber wir vergessen es in dem Sinn, dass es uns gar nicht mehr belastet. In keiner Art und Weise. Es belastet uns auch nicht mehr in der Beziehung zum Bruder. In keiner Weise. Und manchmal passiert sogar, dass man Dinge ganz vergisst. Ich habe das ein paar Mal so erlebt, dass so Geschwister mit mir so gesprochen haben, du weißt noch, vor Jahren, da war mal das und das. Ach so. Ich wusste es gar nicht mehr. Ich hatte es wirklich vergessen. Total. Das ist so befreiend. Ja, glückselig sind die Barmherzigen. Und dann sechstens, selig sind die reinen Herzen sind, die ein reines Herz haben. In der Bergpredigt wird einige Male vom Herzen gesprochen. Hier, an dieser Stelle. Dann auch in Kapitel 5, im Vers 21 und 22 wird zwar nicht das Wort Herz verwendet, aber da sehen wir, dass es auch um das Herz geht. Wenn ich in meinem Herzen Zwietracht habe oder Sünde habe, dann ist es besser, dass ich den Gottesdienst unterbreche. Dann Kapitel 5, Vers 27 und 28, wer Ehebruch im Herzen begeht. Also verschiedene Stellen in der Bergpredigt machen uns deutlich, dass das Innere wichtiger ist als das Äußere. Wohl dem, der ein reines Herz hat. Darauf kommt es an, dass das Herz rein ist. Es ist noch relativ einfach, ein sauberes Äußeres zu haben. Einen guten Ruf vor den Leuten zu haben. Kann man sich irgendwie erwirken. Aber ein reines Herz, darauf kommt es an. Nun, was ist das Herz? Wenn die Bibel sagt Herz, was meint sie damit? Wir könnten sagen, eine einfache Umschreibung, das Herz, die verborgene Triebfeder meines Tuns, so könnte man sagen, das ist das Herz. Die verborgenen Triebfedern, Mehrzahl meines Tuns, das ist mein Herz. Oder noch allgemeiner, das Verborgene des Menschen. Das, was niemand sieht, was nur Gott sieht. Das Herz. Und da sind ja die Triebfedern meines Tons, die Beweggründe. Was motiviert mich? Was bewegt mich in meinem Ton? Und wir haben ja in Kapitel 6 gesehen am ersten Abend, man kann beten, und das sieht ja so aus, als bete man zu Gott, aber man tut es nur mit Berechnung auf die Wirkung der anderen. Also die Beweggründe, die Triebfeder ist verkehrt, ist falsch. Ein reines Herz ist ein ungeteiltes Herz. Also jemand, der genau das meint, was er tut und was er sagt, wenn er aufsteht und betet, dann, weil er zu Gott betet, mit Gott redet. Oder wenn jemand die Geschwister ermuntert oder ermahnt, sie aufsucht, zu ihnen redet, dann, weil er ihnen wirklich dient. Man kann das ja alles auch tun, in der Gemeinde Dienste tun, man kann das alles auch tun, um sich eine Position aufzubauen. Man kann das alles tun, auch um Anerkennung zu bekommen. Glückselig ist, wer ein reines Herz hat. Wir können uns selbst, wenn wir es lange genug machen, uns selbst betrügen und uns einreden, wir tun alles für den Herrn und tun doch alles nur für uns selbst. Wir können auch die Geschwister betrügen, Gott können wir nicht betrügen. Er sieht unsere Beweggründe, er sieht, was uns wirklich treibt, was wir wirklich suchen, was wirklich unser Anliegen ist. Selig sind, die ein reines Herz haben. So, ich schaue jetzt auf die Uhr. Jetzt muss ich mich entscheiden, ob ich jetzt hier diesen Exkurs einfügen soll. Denn das ist eine Grundwahrheit, die für das ganze Gemeindeleben gilt. Das Herz ist wichtiger, das Innere ist wichtiger als das Äußere. Wir vergessen das sehr schnell, weil es einfacher ist, das Äußere zu bewahren und zu erhalten, als dass das Herz so ist, wie Gott es will. Es ist einfacher. Ja. Es muss uns aufgefallen sein, gut, wir setzen jetzt zu einem Exkurs an. Es muss uns aufgefallen sein, dass der Herr uns nichts gesagt hat über das, oder fast nichts gesagt hat über das Äußere, über die Form, über die Größe der örtlichen Gemeinde. Und wenn ich jetzt sage der Herr, dann meine ich auch durch die Apostel. Wir haben also keine Angaben darüber, wie groß eine Gemeinde sein müsse, 200 oder 150, welches Idealgröße sei. Wir haben keine Angaben darüber, zu welcher Tageszeit die Zusammenkünfte stattfinden müssen. Wir haben auch keine Angaben darüber, genau wie eine Zusammenkunft abläuft. 1. Korinther 14 könnte man sagen, ja, da wird uns einfach gesagt, Paulus greift einige Dinge auf, aber er sagt uns hier auch nicht. Wir haben keine Beschreibung, wie ein Gottesdienst begann. Es wird nicht gesagt, ob man mit Gebet beginnen muss oder mit einem Lied oder mit zwei Liedern. Oder gar keine Lieder. Es wird uns im Neuen Testament nicht gesagt, in welcher Weise wir die Sammlungen vornehmen. Es wird einfach gesagt, auf den ersten Tag der Woche lege jeder bei sich zurück. Aber wie man das nachher machte, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, ob ein Beutel oder ein Körbchen herumgereicht wurde oder ob gar nichts herumgereicht wurde. Es wird nicht gesagt. Nicht einmal das, was uns ja das Wichtigste am Gottesdienst ist, das Brotbrechen, über den Ablauf, wie das abläuft, wird auch nichts gesagt. Es wird nicht gesagt, das muss so geschehen. Also dass einfach mal einer aufsteht, etwas liest, dann betet einer, steht ein anderer auf und liest etwas, betet einer. Es wird nicht gesagt, es müsse so sein. Es wird uns auch nicht gesagt, in welcher Weise das Brot jetzt unter den Geschwistern geteilt wird, ob man es durch die Reihen reicht oder ob alle nach vorn gehen. Es wird nicht gesagt. oder ob einer mit dem Brot durch die Reihen geht, es wird nicht gesagt. Es wird auch nicht gesagt, aus was für einem Gefäß wir den Wein trinken. Es wird nicht einmal gesagt, ob Rotwein oder Weißwein. Ich weiß noch gut, dass ich das erste Mal in einer Gemeinde war, in der Pfalz, an einem Sonntag früh, saß ich so da und habe mich aufgeschaut, Weißwein. Die hatten ein Glas, aus dem sie... Ich war irgendwie ganz erschüttert. Dann dachte ich, ja, woher weißt du, dass es nicht Weißwein war, dort im Obersaal? Es steht einfach Wein. Nun, warum werden uns gar keine Einzelheiten solcher Art genannt? Und das ist ein sehr auffälliger Kontrast zum alttestamentlichen Gotteshaus. Denn dort sind alle Einzelheiten ganz genau reglementiert. Die Größe des Hauses, die Werkstoffe, alles ganz genau reglementiert, auch der Gottesdienst selbst. Wer ihn übt, die Tageszeiten, welches Opfer wann gebracht wird, ganz genau reglementiert. Und all das fehlt für das neutestamentliche Gotteshaus. Nun, dieses auffällige Fehlen will uns doch ganz sicher deutlich machen, dass beim neutestamentlichen Gotteshaus nicht der Ablauf das Entscheidende ist, sondern etwas anderes das Entscheidende sein muss. Bei der neutestamentlichen Gemeinde muss etwas anderes, das Entscheidende, das Wichtige sein, als der äußerliche Rahmen, der Ablauf. Nun, was ist dieses andere? Was macht denn die Struktur der neutestamentlichen Gemeinde aus? Nun, die Struktur der neutestamentlichen Gemeinde ist ganz sicher nicht weniger komplex als die Struktur des alttestamentlichen Gottesdienstes. Ganz sicher nicht. Ich würde sagen, komplexer. Die Struktur besteht, die neutestamentliche Gemeinde, ihre Struktur besteht, und jetzt wiederhole ich, was ich anhand der Seligpreisungen schon sagte, das ist das Herz der Gemeinde, das macht die Gemeinde aus, die Beziehung zum Herrn und die Beziehung zueinander. Und all unsere Zusammenkünfte, all unser Zusammensein, dient nur diesem einen, dass unsere Beziehung zum Herrn tiefer, stärker, inniger wird und dass unsere Beziehungen zueinander tiefer, stärker, inniger und besser werden. Und jetzt sind wir sehr frei in der Form, wie das geschieht, damit das auch tatsächlich stärker werde. Wir können uns jeden Tag treffen. Wir können eine Woche lang oder immer uns immer am Morgen treffen. Wir können uns auch immer am Abend treffen. Nun, warum machen wir das abends? Aus praktischen Gründen. Und da sind wir wirklich frei. Und das, was dem Herrn das Wichtigste ist, das muss doch uns auch das Wichtigste werden. Und so müssen wir doch jeder von uns persönlich und auch gemeintlich, müssen wir doch um alles in der Welt zusehen, dass alles, was wir tun, die Beziehung zum Herrn vertieft stärkt, dass wir in seiner Erkenntnis wachsen. Wir machen ja nicht Bibelstudium, Bibelunterweisung, damit wir einfach mehr wissen, sondern wir machen das, damit unsere Beziehung zum Herrn besser wird, tiefer wird und die Beziehung zueinander besser wird. Wir treffen uns zum gemeinsamen Gebet genau deshalb. Und zur Anbetung des Herrn, zum Brotbrechen, wir denken an den Herrn, damit unsere Seelen, unsere Herzen noch enger an ihn gebunden werden. Das ist das Entscheidende. Und wenn das, was wir tun, dem dient, dann ist richtig, was wir tun. Wenn das, was wir tun, oder sogar verteidigen, dem nicht dient, dann können wir uns fragen, ja, wollen wir das weiterhin tun und weiterhin verteidigen? Was wir sehen, dass die neutestamentliche Gemeinde, ihre Struktur, ist rein geistlicher Natur. Sie besteht aus lauter Beziehungen. Nun, das muss ich jetzt natürlich auch belegen. Anhand auch des Matthäusevangeliums. Das Matthäusevangelium ist ja jenes Evangelium, wo wir im Neuen Testament zum ersten Mal das Wort Versammlung finden. Ekklesia. Matthäus 16, Vers 18. Matthäus 16, Vers 18. Aber auch ich sage dir, dass du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Versammlung bauen, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Hier kommt das Wort Versammlung zum ersten Mal vor. Jetzt, der Zusammenhang oder der Anlass, wo der Herr das sagt, das ist sehr lehrreich. Was war der Anlass dazu, dass der Herr jetzt von seiner Versammlung spricht? Der Anlass war die Frage nach seiner Identität. Matthäus 16, die Verse 13 und folgende. Als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: Wer sagen die Menschen, dass ich der Sohn des Menschen sei? Sie aber sagten: Etliche Johannes der Täufer, andere aber Elia und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen: Ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Simon Petrus aber antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, dass du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Versammlung bauen, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Ja, die Frage nach der Identität Jesu von Nazareth, und da bestehen verschiedene Meinungen. Und Petrus sagt dann: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Der Geist Gottes öffnete Petrus die Augen dafür, wer Jesus von Nazareth ist. Und wer den Sohn Gottes erkennt, ist in die rechte Beziehung zu ihm getreten. Wenn es ein rechtes Erkennen ist, dann erkennen wir, er ist der von Gott Gesalbte, Retter und Herr. Und das unterwirft uns ihm und bindet uns an ihn. Sonst haben wir ihn nicht erkannt. Und dann sagt der Herr: Auf diesen Felsen will ich meine Versammlung bauen. Und damit macht er doch deutlich, dass das, was die Versammlung ausmacht, das ist eben die Tatsache, das sind Seelen, das sind Menschen, die in der rechten Beziehung zu mir stehen. Das macht die Gemeinde. Nun, eigentlich ist das ja etwas, das uns, soweit wir mit der Brüderbewegung verbunden oder vertraut sind, bekannt ist. Denn man kann ja sagen, das Programm der Brüderbewegung, Matthäus 18, Vers 20, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich in ihrer Mitte. Das ist Gemeinde. In seinem Namen versammelt, mit ihm verbunden, zu ihm geführt, unter seine Herrschaft gebracht und dadurch aneinander gebunden, das ist Gemeinde. Das ist das Herz und das Wesen der Gemeinde. Und das ist durch gar nichts zu ersetzen. Nun, natürlich braucht es nachher auch eine gewisse äußere Form. Das braucht es, einfach der Praxis halber. Wir müssen ja wissen, wann wir uns treffen und wo wir uns treffen und auch ungefähr wissen, wie lange es dauert. Das braucht es alles. Aber das ist alles untergeordnet. Und wir müssen wirklich um alles in der Welt zusehen, dass das Herz der Sache, dass das auch bei uns, unser Herz regiert. Das Innere ist wichtiger als das Äußere. Es ist wirklich so. Und darum ist ja glückselig, wer ein reines Herz hat. Es genügt nicht, ein reines Äußeres zu haben. Das Herz muss rein sein. Das ist wichtiger. Und darum ist entscheidend, dass wir das Herz der Gemeinde, dass wir das wirklich erfassen. Und ich befürchte, dass wir bei allem Reden, bei so vielem Reden, das geschieht seit einigen Jahrzehnten unter bibelgläubigen Gemeinden über bessere Strategie und bessere Methoden, die Welt zu erreichen und all diese Dinge, dass wir das Herz langsam aus den Augen verlieren. Was ist die Gemeinde? Was ist das? Worauf kommt es wirklich an? Was müssen wir um alles in der Welt, um jeden Preis stärken, stärken, stärken? Die Beziehung zum Herrn. Und daraus die Beziehung zueinander. Das ist Gemeinde. Ich sagte vorhin, Gemeinde sei, die Struktur des neutestamentlichen Hauses sei komplexer als die des alttestamentlichen Hauses. Das klingt ja jetzt aber sehr banal, oder? Das ist doch ganz banal. Ja, ja, klar ist es banal. Das ist so banal wie Ehe. Eine Ehe ist sehr leicht definiert. Was ist Ehe? Mann und Frau lebenslänglich aneinander gebunden. Ganz einfach definiert, oder? Aber jetzt, wie komplex ist diese Sache? Da hast du einen ganzen Menschen, eine ganze Person, mit all seinen Eigenarten, Wünschen, Vorstellungen, Ideen, ein ganzes Universum. Und dann kommt ein anderer Mensch dazu. Und die beiden zusammen, das ist ungeheuer komplex. Und darum lernen wir ja in der Ehe, ich bin jetzt 24 Jahre verheiratet, lernen wir ja nie aus. Meine Frau wundert sich manchmal über mich. Ach so, ich wundere mich auch manchmal über meine Frau. Aber jetzt, in der Gemeinde, die Beziehung zum Herrn, nur allein schon deine persönliche Beziehung zum Herrn, ist ja von einer Komplexität, die lässt sich gar nicht beschreiben. All das, was der Herr mit dir tut und was du mit dem Herrn redest und sagst und bedenkst und erlebst, all das, du und der Herr allein. Aber jetzt nicht nur du allein, all die anderen Geschwister auch, jeder mit dem Herrn und dann wir miteinander. Das ist ein Netz von Beziehungen und das ist eine Komplexität, die grenzenlos ist. Grenzenlos. Und da drin entfaltet sich und offenbart sich das Wesen des Herrn. Da will der Herr zeigen, wer er ist und wie er ist. Und das wäre eben Gemeinde. Dass an dem, wie wir jeder persönlich mit dem Herrn leben und wie wir nachher miteinander mit dem Herrn leben und miteinander umgehen, dass an dem gesehen wird, wie Jesus ist. Das ist Gemeinde. Und da merken wir schon, ja, wir haben jetzt für den Rest des Lebens zu lernen. Man kann das nicht in einem Seminar lernen, was ist Gemeinde, Gemeindelehre und dann abhaken. Zusammenleben in der Gemeinde, wir lernen daran, solange wir hier als Geschwister zusammen auf der Erde sind. Aber es lohnt sich, das zu lernen. Und das ist seit einiger Zeit schon mein Gebet für uns in Arbon. Wir sind jetzt einige, die irgendwie diese Sicht haben, nach dafür beten. Mein Gebet für die Geschwister, überall, die ich kenne. Und wir wollen doch so beten, dass der Herr doch mit uns örtlich in die Richtung arbeiten kann. Dass das irgendwie gesehen werden kann. Hier wohnt Gott. Und das ist es, man kann es jetzt noch einmal anders sagen, das ist es, was uns von allen anderen Gemeinschaften, die es gibt, unterscheidet. Der lebendige Gott ist unter uns. Der lebendige Gott ist nur in der Gemeinde, sonst nirgends. Ich meine, wohnt. Ist schon allgegenwärtig, aber nur in der Gemeinde wohnt er. Und das macht die Einzigartigkeit der Gemeinde aus. Das war im alttestamentlichen Gottesvolk auch so. Mose hat das sehr klar erkannt. Darum war das für Mose ein so erschütternder Gedanke, als der Herr ihm sagt, jetzt kann ich nicht in eure Mitte ziehen und mit euch weiterziehen. Dann sagte Mose, also wenn du nicht mit uns ziehst, ja, dann brauchen wir gar nicht weitergehen. Und dann sagte er, denn daran erkennt man doch, daran müssen doch alle erkennen, dass wir dein Volk sind, dass du in unserer Mitte bist. Das macht Israel zum Volk Gottes. Nicht, dass sie die Beschneidung hatten, das haben gewisse heidnische Völker auch praktiziert. Und nicht, dass sie ein Opfersystem hatten, das haben die anderen Völker auch gehabt. Und nicht, dass sie einen Tempel hatten, ihre Tempel hatten die anderen auch. Aber was Israel einzigartig machte, war, dass Gott in ihrer Mitte war. 2. Mose 33, Vers 16. 2. Mose 33, Vers 16. Und woran soll es denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, ich und dein Volk, nicht daran, dass du mit uns gehst, und wir ausgesondert werden, ich und dein Volk, aus jedem Volk, das auf dem Erdboden ist. Das sondert uns aus von allen Völkern. Du bist unter uns und gehst mit uns. Das ist Gemeinde. 2 oder 3 oder auch 20 oder 30 oder 100, die wirklich im Namen des Herrn versammelt sind. Und der Herr in der Mitte. Die Beziehung zu ihm. Und die Beziehung zueinander. Und das ist nun Aufgabe von einem jeden von uns. Das kann dir niemand abnehmen. Das kann auch die Lehre in der Gemeinde dir nicht ersetzen. Dein persönliches Glaubensleben, dein persönlicher Wandel mit dem Herrn. Es liegt an dir, dir persönlich, dass du den Herrn suchst. Sein Angesicht suchst, nach ihm dürstest, verlangst und dass er dich verändert. Und dann liegt es an uns allen, dass wir so miteinander umgehen, wie wir vom Herrn lernen. Ja, das ist eine große Sache. Und wir merken, wir brauchen alle Hilfe des Himmels dazu. Aber wir dürfen sie erbeten. Und das wollen wir auch tun.